Radio Superfly im Gespräch.
Darüber, was passiert, wenn man sich an den zahlreichen, an abstrusen Orten logierenden Liebhabern seiner Mutter rächen will, unter ihnen den Vater sucht, den man nie haben wollte und stattdessen die Liebe findet. Und auch die Fische beißen gut an im neuen Roman von Florian Horvath. Der Titel »Als ich einmal blind wurde« und Florian Horvath, der ist jetzt bei mir. Hallo Florian.
Hallo.
Wir kennen uns ja schon eine ganze Zeit lang. Du kommst ja eigentlich aus der Musik, aus dem Radiowesen. Irgendwann hast du aber zum Schreiben begonnen und dein letzter Roman war auch sehr, sehr erfolgreich, muss man sagen. Sehr gut angekommen, vor allem bei der Kritik, was natürlich als Autor immer wichtig ist. Und jetzt hast du einen zweiten geschrieben. Ist da der Druck zu spüren gewesen oder bist du völlig frei herangegangen?
Dadurch, dass ich, glaube ich, die günstige Voraussetzung hatte, dass es nie jetzt so der große Plan von mir war, Bücher zu schreiben, war der Druck von Anfang an relativ gering, weil ich mir gedacht habe, okay, das begegnet mir und das macht mir einfach irrsinnig viel Freude. Und dann haben wir gedacht, naja, jetzt das eine ist jetzt draußen und dann ist mir quasi dieses neue Buch wirklich begegnet. Also das war einfach so, okay, weiter geht's. Also da war es eigentlich schon geschrieben, als ich mal beginnen konnte, Gedanken zu machen, ob es Druck gibt.
Also ideal eigentlich. Als ich einmal blind wurde, ein Titel, bei dem man zunächst ja eher an Verlust oder vielleicht auch Einschränkung denkt. Gleichzeitig beschreibst du das Buch aber als wilden Ritt durchs Leben. Was steckt dann für dich in diesem Titel?
Das war der Titel, der aufgetaucht ist. Und ich habe immer lachen müssen drüber, weil ich fand irgendwie ich find ihn ziemlich lustig, den Titel, auch wenn es eigentlich ein bisschen weniger lustig klingt im ersten Moment, aber vielleicht ein bisschen dieses Österreichische zwischen Euphorie und lakonischem Wort. Wort jonglieren, habe ich mir gedacht, okay, als ich einmal blind wurde, bedeutet eigentlich, dass ich vielleicht gar nicht blind bin oder blind bleibe. Also es lässt Fragen offen und ich finde, es ist lustig. Also ich hoffe, dass es.
Beschreibst du da so gerade eine gesamtösterreichische Mentalität oder ist das regional aufgehört? Weil wissentlich gibt es Unterschiede.
Absolut.
Also wir sind hier in Wien. Ich bin ein gebürtiger Wiener, ein Ur-Wiener sozusagen. Ich sehe das vielleicht alles anders oder genauso?
Genau. Nein, ich glaube, das Tolle an Österreich ist, dass es immer beide Möglichkeiten gibt. Und das ist vielleicht das, was in dem Titel drinnen ist. Also sozusagen, das eine Auge kann nach unten blicken, aber das andere blickt nach oben oder nach vorn und nach hinten oder so.
Ich spreche mit vielen Autorinnen und Autoren und da gibt es ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Du hast einmal gesagt, vielleicht irre ich mich, aber ich habe es irgendwo gelesen, dass du beim Schreiben nicht unbedingt vorher weißt, wohin die Geschichte führt. Wie viel Kontrolle braucht überhaupt ein Roman und ab welchem Punkt muss man als Autor bereit sein, sich von der eigenen Geschichte vielleicht auch mal überraschen zu lassen? Oder ist vielleicht genau das Reizvolle?
Ich glaube, es gibt sicher viele Möglichkeiten. Bei mir ist es wirklich so, dass es eigentlich so einen ersten Impuls gibt und dem versuche ich dann zu folgen in größtmöglicher Aufrichtigkeit mir selber gegenüber. Das heißt, es gibt eine Figur oder es gibt Figuren und die sind dann da und dann denke ich mir, hallo, servus, hallo. Mhm. Und irgendwie, wenn im Schreiben immer dann denke, jetzt hat der gerade nichts zu sagen oder jetzt kommt wer andere, es ist eher so wie wenn ich einen Spaziergang machen würde neben oder leicht hinter meiner Geschichte. Also ich gehe eigentlich immer der Geschichte nach und bin dann oft eben sehr erstaunt drüber, wie sich das dann entwickelt. Also es gibt schon einen grundsätzlichen Plan, aber der kann auch sich wieder verabschieden und dann landet es ganz woanders.
Das heißt, am Ende, als du gesagt hast, das Buch ist fertig, warst du womöglich überrascht bei der einen oder anderen Figur, wie sie sich entwickelt hat?
Ja, absolut. Ich war auch überrascht, wie das Buch dann vorbei war. Das war dann so, okay, jetzt ist es offensichtlich vorbei.
In einem Interview hast du gesagt, du schreibst viel tagsüber und offenbar an wechselnden Orten. Und wie gesagt, ich habe es gerade gesagt, ich habe mit vielen Autorinnen und Autoren schon gesprochen, da gibt es oft Routinen. Orte, Zeiten, manche schreiben nur in der Nacht etc. Du bist ganz anders. Ist das vielleicht auch eine ganz wichtige Eigenschaft, dir beim Schreiben?
Ja, ich glaube, das ist für mich ist bei der Musik ähnlich. Bei mir ist es eher so, dass ich versuche, meine Zeit zu widmen. Also das, was ich sozusagen der Tätigkeit geben kann, ist Zeit. Und wo die Zeit stattfindet, ist mir eigentlich wurscht. Also und es ist ich habe nicht große Unterschiede festgestellt. Also ich glaube, es hat bei mir keinen großen Einfluss auf Schreiben, wo das stattfindet.
Persönliche Einflüsse, vielleicht auch manchmal autobiografisch, versuchst du das zu trennen oder kann es tatsächlich passieren, dass dann sehr persönliche Erlebnisse vielleicht oder Geschichten auch mit einfließen?
Also ich versuche es nicht zu trennen, in dem Fall ist es wirklich sehr wenig autobiografisch. Ich glaube, dass eher Erfahrungen einfließen, also das, was sozusagen irgendwie man spannend oder arg oder toll fand oder findet, das sammelt sich an in mir und in irgendeiner Form kommt das dann raus und manche Sachen, wenn man einer Tätigkeit oder einer Sache jetzt näher steht, dann hat man natürlich ein bisschen mehr sozusagen Expertise im Schreiben, aber die Geschichte und in dem Fall auch die Figuren, das ist reine Fiktion.
Das Angeln nimmt diesmal Raum ein, viel Raum. Du hast es ja auch als eine Reise ins Ungewisse beschrieben. Das klingt fast weniger nach einer Freizeitbeschäftigung als nach einer Lebenshaltung. Was lernt man beim Angeln über Geduld und oft auch über Scheitern?
Nee, ich glaube, dass Angeln und Schwammerlsuchen sich da sehr ähnlich sind. Man muss mit der Möglichkeit des Scheiterns herangehen.
Wobei man sagen muss, Entschuldigung, dass ich unterbreche, in einem Fall könnte es auch tödlich enden.
Ja, das ist richtig, stimmt. Ja,
wenn nichts anbeißt, ist Fahrt gewesen.
Das ist richtig, ja.
Aber ich weiß, was du meinst.
In Bezug auf Finden, ja, absolut richtig. Ja. Also das Angeln ist weniger letal im Zweifel, aber nein, es ist irgendwie sozusagen das Ungewisse, die Gier und die Demut gehen da Hand in Hand, ja. und ich finde es einfach spannend, dass man da so selber so aha, jetzt probiere ich das und was dann genau zum Erfolg führt, manchmal weiß man schon, manchmal weiß man es aber nicht. Also dieses Ungewisse ist schon was mich auch in anderen Bereichen immer einfach begleitet hat. Das heißt, sich damit anzufreunden war oder ist immer wieder recht wichtig.
Ja, Angeln bedeutet ja auch, sich bewusst einer Situation auszusetzen, in der man nicht permanent stimuliert wird, vielleicht auch. Ist diese Form des Nichtstuns heute vielleicht radikaler als früher?
Ja, ich glaube schon, weil natürlich die Möglichkeit der Ablenkung immer da ist. Das heißt, man muss sich, glaube ich, jetzt oder eben entscheiden wir bewusst dazu, dann einfach nichts anderes zu tun. Und wenn halt nichts los ist, dann ist es vielleicht fad, wobei mir beim Angeln wirklich eigentlich nie fad ist, weil es ist trotzdem immer so ein es ist irgendwas in der Luft. Es ist ein bisschen wie beim Auflegen, finde ich. Wenn man auflegt, du kennst das.
Ja.
Und es ist so lange Zeit, geht so dahin und man legt vielleicht eher früher auf, dann kommen Leute, dann ist so ein bisschen so, aber es gibt jederzeit die Möglichkeit, dass ein Lied oder ein Umstand oder alles zusammen dazu führt, dass plötzlich sich das aufschwingt und dann ist die Party.
Ja, ich weiß, was du meinst. Und ich kann das auch als Metapher zum Angeln durchaus sehen. Erinnert mich auch so ein bisschen an diese Delfin-Watch-Touren, die man machen kann. Und weißt, man sitzt auf dem Boot und, ne, und es passiert lang nichts. Und dann endlich sind es aber Thunfische. Ne? Weißt du? Aber alle reden sich ein, hey wow.
Ja? Genau.
Und die Thunfische machen Mörder-Action, weil sie vielleicht selber auch denken, hey, die glauben, wir sind die Delfine. Ja? Aber so irgendwie, es kann auch gar nichts passieren und trotzdem ist man aber, also diese permanente, ja auch diese romantische Aufregung, die man da empfindet. Und wenn man dann vielleicht, ne, das ist ja ein Glücksgefühl in Wirklichkeit. Und das kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass das per se einen Fisch jetzt am Haken zu haben, ist gar nicht so sehr das Glücksgefühl. Hängt natürlich auch davon ab, wenn du jetzt Fischer bist. Wenn du jetzt Fischer. Da haben wir es. Also doch, es ist keine Legende. Die Größe macht.
Ja, nein, oder wenn halt, keine Ahnung, es ist nicht immer die Größe. Ja. Manchmal sind Fische sehr kampfstark, die nicht sehr groß sind.
Okay.
Aber es ist einfach sozusagen, es ist mit einer Möglichkeit gefüllt und es ist trotzdem ungewiss. Und das ist vielleicht die Metapher für das gesamte Leben. Also so,
absolut.
Man weiß ja auch nie, was
absolut. Ist. Und beim Angeln kann man eigentlich vieles richtig machen und trotzdem passiert nichts.
Genau.
Das ist
wunderbar.
Und man denkt
sich, jetzt habe ich die Kontrolle. Ich glaube, dieser Kontrollverlust ist spannend, weil ja sehr viel auch diese Welt sich auf Kontrolle zubewegt und alles. Und das ist gefährlich, das ist ungesund, das ist, sollte man machen. Es stimmt natürlich sicher alles, aber ja, trotzdem können Dinge passieren.
Gerade wenn man vielleicht auch so ein bisschen das Künstlerleben betrachtet, wenn man jetzt beim Angeln vieles richtig machen kann und dann passiert nichts. Umgekehrt kann natürlich plötzlich etwas anbeißen, obwohl man gar nicht damit gerechnet hat. Das ist so ein bisschen umgekehrt beim Künstlerleben. Ne? Oft erwartet man sich viel und es passiert nichts.
Genau, aber das ist genau das ist wirklich, wie du sagst, das ist genau das Gleiche. Also man kann ja eigentlich nur das dazu beitragen, zu etwas, was man beitragen kann. Also ich kann sagen, okay, ich gebe mein Bestes bei der Aufnahme einer Platte oder ich habe einfach mein Angel im Wasser und oft ist es dann so, dass du zum Beispiel denkst du, naja, das ist aber jetzt schnell, das Lied, okay, naja, und dann ist das vielleicht das, was besonders berührt oder wo halt irgendwas passiert. Und beim Angeln ist oft so, wenn es überhaupt nicht auf, also so der Moment, wo man überhaupt nicht dran denkt, so ich habe, der Wurf ist missglückt oder der hängt irgendwo und dann ist es oft der Moment, nicht der, jetzt habe ich den perfekten Wurf gemacht, da ist der Fisch, da ist er eh meistens nicht.
Florian Horvath ist ja nicht nur Autor, er ist auch Musiker. Passiert dir oder gibt es Gedanken, von denen du sofort weißt, das ist jetzt kein Song, sondern es muss eine Geschichte werden? Oder gibt es da auch Schnittmengen oder kannst du das ganz gut trennen oder befruchtet sich das vielleicht in einer gewissen Form?
Ich glaube, dass es bei mir sozusagen immer die Geschichten sind, die den Anfang geben, wobei die Geschichten meistens sehr fragmentarisch sind und das können zwei Wörter sein, jetzt beim Song oder so. Also bei mir kommt eigentlich immer die Melodie und Text zusammen. Das heißt, ich weiß dann oft gar nicht, aha, was sagt man das jetzt? Und dann aus dem entsteht was. Aber beim Schreiben taucht oft Musik auf, oft Zitate von anderen Songs oder von eigenen Liedern. Also mir im Schreiben denke ich mir dann, also aha, taucht dann plötzlich das auf. Das ist dann manchmal auch im Text verarbeitet. Mhm. Also die korrespondieren oder kommunizieren schon miteinander, diese beiden Bereiche. Wie man sie noch stärker verbinden könnte, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es mal zum Beispiel bei Lesungen, habe ich immer das Gefühl gehabt, so musikalische Lesungen, bisschen Angst, also auch sie zu besuchen, ehrlich gesagt, und habe aber dann gemerkt, beim eigenen Tun, dass mir das irrsinnig viel Freude bereitet, zu lesen und dann 2, 3 oder 5 Lieder zu spielen und ich das Gefühl habe, dass sich das auch sehr gut dann irgendwie zusammen fügt oder für mich einfach sehr organisch ist.
Als ich einmal blind wurde, ist im Milena Verlag erschienen, das neue Buch von Florian Horvath. Für alle da draußen, weil wir sind wenig auf das Buch eingegangen, wollen wir natürlich auch nicht zu viel. Aber wenn du jetzt einen Klappentext kurz die Leute einfach ein bisschen auf den Geschmack bringen möchtest, wie würdest du das jetzt tun?
Es wird behauptet, dass es gewisse Parallelen zum Fänger im Roggen, zu Catcher in the Rye gibt. Das bedeutet, es ist eigentlich die Geschichte eines Heranwachsens, Erwachsenwerdens, auch mit relativ viel Wut und Fragen ausgestattet. Ein junger Mann begibt sich auf die Suche und versucht ein Leben zu erobern, von dem man noch gar nicht genau weiß, wo es hingehen soll. Und auf diesem Weg passieren Dinge. Also es ist eine Art Roadmovie mit bestem Freund zwischen Sprachlosigkeit oder Schweigsamkeit und Beredtheit und es passiert an verschiedenen Orten, in verschiedenen Ländern einiges, bis etwas Gravierendes passiert und bis auch eine Liebe passiert.
Also durchaus auch als Coming-of-Age-Geschichte zu erkennen.
Auf jeden Fall.
Absolute Empfehlung. Als ich einmal blind wurde, bei mir war Florian Horvath. Florian, vielen Dank für den Besuch.
Danke, lieber Gerald.
Radio Superfly. Im Gespräch.